ARD.
SWR Kultur. Forum.
Jeden Tag ein Femizid. Wie bekämpfen wir die Gewalt gegen Frauen, heißt das Thema heute. Ich bin Eva Röder. Das Lagebild des Bundeskriminalamts zur Gewalt gegen Frauen sieht düster aus. 360 Mal haben im vergangenen Jahr in Deutschland Männer ein Mädchen oder eine Frau getötet, einfach weil sie eine Frau ist. Die größte Gefahr für Frauen lauert aber nicht im dunklen Park, sondern zu Hause. Und auch die Zahl der Fälle von sexualisierter Gewalt und Gewalt im Netz gegen Frauen ist angestiegen. Gleichzeitig wird ein Sexualstraftäter US-Präsident und im Netz gewinnen frauenverachtende Influencer an Einfluss. Doch wie hängt dieses Phänomen mit der steigenden Gewalt zusammen? Wer wird eigentlich, warum gewalttätig? Was bringt ein Gewalthilfegesetz und welche Verantwortung tragen wir eigentlich als Gesellschaft? Darüber diskutieren wir zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei sind Katja Grieger. Sie ist Co-Geschäftsführerin des Bundesverbands Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, Frauen gegen Gewalt e.V. Markus Teunert, Psychologe und Leiter von Männer.ch, dem Dachverband der Männer- und Väterorganisationen der Schweiz. Und Dr. Susanne Kaiser, Journalistin und Autorin. Frau Kaiser, Ihr Buch heißt Backlash, die neue Gewalt gegen Frauen. Was ist denn so neu an der Gewalt?
Also an der Gewalt ist neu, dass sie einerseits gerade seit die Zahlen erhoben werden in Deutschland ziemlich krass ansteigt, während Gewalt insgesamt lange Zeit eher ein abnehmendes Phänomen war. Und da sehen wir, dass eben ganz besondere Formen der Gewalt auch ansteigen, nämlich all diejenigen, die sich gegen Frauen richten in Bereichen, wo der Feminismus bestimmte Errungenschaften erreicht hat. Also beispielsweise steigt sexualisierte Gewalt, Kontrolle über Frauen, was auch noch neue Technologien angeht. Also beispielsweise durch Spyware, durch bestimmte Trojaner auf dem Handy, wo man verfolgen kann, wo sich die Partnerin oder Ex-Partnerin aufhält. Das heißt, wir sehen auch einfach neue Technologien, mit denen Gewalt noch viel mehr Reichweite hat, viel mehr Möglichkeiten einfach ausgeschöpft werden. Und dann haben wir natürlich diese Vermischung aus Netz und privatem Bereich und Politik, die man auch nicht mehr so richtig auseinanderhalten kann. Auch das ist ja ein relativ neues Phänomen, gemessen an der langen Geschichte der Gewalt, die es einfach gegen Frauen gibt. Und da sehen wir, dass das dazu führt, dass auch Gewalt in der materiellen Welt, im analogen Leben zunimmt.
Frau Grieger, wie haben sich denn die Schilderungen bei Ihren Beratungsstellen, bei den Hotlines in den vergangenen Jahren geändert?
Die Schilderungen haben sich tatsächlich geändert in den Beratungsstellen, die uns als Bundesverband angeschlossen sind. Und wir haben da ein lachendes und ein weinendes Auge. Also wir nehmen auch wahr, dass sich wesentlich mehr Betroffene mittlerweile an Beratungsstellen wenden. Das ist ja aber erstmal gut. Also das heißt, aus unserer Sicht steigt die Gewalt auch oder die Zahl der Betroffenen, genau wie aus Sicht der Polizei. Und darauf haben Sie sich ja gerade bezogen, wenn Sie sagen, die Gewalt steigt. Wir nehmen aber auch eine andere Entwicklung wahr in den Beratungsstellen, nämlich dass zum Beispiel seit der massiven öffentlichen Debatte zum Sexualstrafrecht so 2015, 16, 17.
Das war diese Nein-heißt-Nein-Debatte.
Genau, Nein-heißt-Nein, also dass sozusagen geändert wurde, dass man sich nicht mehr wehren muss, dass ein sexueller Übergriff als Vergewaltigung zählt, sondern dass es ausreicht, gegen den erkennbaren Willen sexuelle Handlungen zu verüben, dass seit dieser öffentlichen Debatte tatsächlich auch Betroffene vermehrt in Beratungsstellen kommen, wegen in Anführungszeichen kleinerer Übergriffe als früher. Ja, also sozusagen die Wahrnehmungsschwelle, wann Frauen sagen, das war nicht okay, was mir hier angetan wurde. Ich glaube, das war Gewalt und ich möchte hier Unterstützung haben, um das zu bewältigen und gegebenenfalls sogar anzeigen. Diese Schwelle scheint aus unserer Sicht, gerade bei jungen Frauen, die sich massiv auch an dieser Debatte in den sozialen Medien beteiligt haben, gesunken zu sein. Und das ist eine gute Nachricht. Das heißt, ein Ansteigen von gemeldeten Fällen von Gewalt kann auch den Aspekt haben, dass möglicherweise, ob eine ganze Gesellschaft, weiß ich nicht, aber Teile der Gesellschaft und vor allem potenziell Betroffene auch sensibler dafür geworden sind, wo eigentlich die Grenzen sind und was eigentlich schon nicht okay ist.
Das BKA hat ein Lagebild veröffentlicht in den vergangenen Tagen, wo eben, wie ich es schon in der Anmoderation erwähnt hatte, sämtliche registrierte Straftaten gegen Frauen angestiegen sind. Und da ging es, das haben Sie auch ganz deutlich betont, nicht nur darum, dass mehr angezeigt wurde, sondern dass Sie auch von einer hohen Dunkelziffer ausgehen, also tatsächlich auch die Gewalt steigt. Herr Teunert, sind Sie da überrascht?
Nein, Gewalt liegt nicht in der Natur des Mannes, sondern in der Zurichtung zum Mann sein müssen, also in gesellschaftlichen Männlichkeitsanforderungen, die von Männern nach wie vor verlangen, dass sie leistungsstark sind und insbesondere auch sich selbst mit harter Hand führen. Männliche Sozialisation heißt, wenn wir es ganz brutal formulieren, dass wir Jungs lernen, primär mal sich selbst Gewalt anzutun, nämlich die Gewalt, alles, was ihre, in Anführungszeichen, Männlichkeit bedrohen könnte, auszublenden und dass diese frühe Gewalterfahrung, die sie sich selbst antun, umschlägt in eine Gewalterfahrung, die sie Frauen antun. Das kann nicht überraschen und das überrascht insbesondere auch deswegen nicht, weil wir in unserer Gesellschaft nach wie vor eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Männlichkeit und patriarchaler Prägung vermissen. Wir machen einen Bogen drum, wir tun so, als würde sich das Problem irgendwie von allein lösen, wenn wir nur genügend Frauen empowern. Dass das so nicht funktioniert, zeigt die Dynamik ganz offensichtlich.
Wobei, da könnte man ja davon ausgehen, gerade mehr Gleichberechtigung erzieht in Anführungszeichen auch mehr Männer, mehr Jungs mit. Oder es gibt ja auch einen Fortschritt bei Männern und Jungs, was ihre Einstellungen angeht. Und trotzdem, manche kommen da einfach nicht mit. Oder wie würden Sie das sagen?
Was wir beobachten, ist in der Realität keine echte Transformation von Männlichkeitsanforderungen. Es ist ja nicht so, dass die Figur des Alpha-Mannes, so dieser Starkhart, hat alles im Griff und weiß, was durchgeht, man irgendwie aus der Mode geraten wäre. Es ist nur so, dass er nicht mehr als kulturelles Produkt gefeiert wird, sondern problematisiert wird. Aber die Jungs auf dem Pausenplatz, die wissen ganz genau, was zählt. Um in der gleichgeschlechtlichen Peer Group bestehen zu können, müssen sie dieses alte Bild reproduzieren und gleichzeitig, und das ist Teil des Problems, das reine Gegenteil davon mit reproduzieren, wenn es darum geht, im Elternhaus, in der Schule, vielleicht auch gegenüber Mädchen zu gefallen. Also das heißt, den emotional kompetenten, den Teamplayer, den empathischen Jungen und Mann zeigen.
Zumal unsere Kultur ja dann diese Alpha-Männlichkeiten eben doch feiert. Natürlich wird es problematisiert und als toxisch bezeichnet und so in bestimmten Debatten, aber letztlich lebt uns der ganze neoliberale Kapitalismus ja dann doch vor. Es geht darum, irgendwie ein Macher zu sein, über Grenzen zu gehen, über die eigenen und über die von anderen, die Dinge zu nehmen, die man will. Und also da ist unsere Kultur ja eben noch gar nicht so weit, dass sie das tatsächlich mal ganz grundsätzlich in Frage stellen würde, dieses Männlichkeitsbild. Wenn wir uns da die Politikertypen angucken, sind die ja auch alle noch relativ alpha-mäßig unterwegs.
Okay, aber deshalb schlagen sie ja noch lange nicht zu. Ich höre schon oder meine schon zu sehen, diverse zuhörende Männer vielleicht auch bei uns, die sagen, ja, ich mag etwas konservative Einstellungen haben und ich freue mich vielleicht auch darüber, dass ich mehr verdiene als meine Frau, trotzdem hau ich nicht auf sie ein. Also da gibt es ja schon noch mal einen Schritt dazwischen. Herr Theunert, was bringt mich denn am Ende dann dazu, doch zuzuschlagen zum Beispiel?
Ich zögere gerade etwas, ob ich diese Frage so beantworten will, weil die Gefahr besteht, in der Frage angelegt, dass wir sagen, es gibt Formen von Gewalttätigkeit, die irgendwie noch so okay sind, weil ja noch nicht zugeschlagen wurde und dann irgendwann muss man sagen, nee, das geht jetzt so wirklich nicht mehr, das ist jetzt eine physische Gewalttat, die akzeptieren wir nicht mehr. Also natürlich macht es einen Unterschied, ob jemand zuschlägt oder einer Frau hinterher pfeift beispielsweise. Und trotzdem sind beides Ausdrucksformen eines Männlichkeitsverständnisses, das von einer hierarchischen Geschlechterbeziehung ausgeht, in der der Mann oben steht und die Frau qua ihres Frauseins irgendwie weniger wert und weniger wichtig ist. Und das ist wiederum nicht nur einfach eine individuelle Überzeugung einiger Problemmänner, sondern das ist das, was in unserer Kultur an Geschlechterordnung abgelagert ist. Wenn wir Gewalt gegen Frauen beenden wollen, dann müssen wir uns diesen kulturellen Prägungen stellen. Und das tun wir nicht.
Hinzu kommt ja auch noch, also dass es nicht nur Bilder sind, sondern dass wir diese Machtgefälle auch ganz konkret und faktisch haben in sämtlichen Gender Gaps, sei es der Gender Pay Gap, sei es der Care Gap, also dass Frauen einfach die Care-Arbeit immer noch zu größten Teilen unbezahlt übernehmen. Altersarmut ist weiblich. Die ärmsten Menschen in Deutschland sind Frauen und ihre, also alleinerziehende Frauen und ihre Kinder. So, und solange es ein Machtgefälle gibt, kann das natürlich auch mit Gewalt gefüllt werden.
Frau Grieger, spiegelt sich das auch in irgendeiner Form in den Beratungen wieder, in den Geschichten, die Frauen bei Ihnen erzählen?
Ja, das kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich wollte noch mal zustimmen, Herrn Theunert, zu dem, was er vorhin gesagt hat, nämlich dieses Kontinuum. Ja? Also die Frage, ab wann nennen wir das eigentlich Gewalt und ab wann finden wir es sanktionswürdig und die in Anführungszeichen nur sehr konservativen Einstellungen über Rollenverteilung oder Frauenbilder sind erstmal an sich nicht das Problem. Was wir in Beratungsstellen immer wieder feststellen, ist ja, was passiert in dem Moment zum Beispiel in einer Beziehung, wo der Mann mit den sehr konservativen Rollenvorstellungen damit konfrontiert wird, dass seine Frau etwas anders machen möchte.
Können Sie da mal Beispiele nennen?
Ja, dass sie die selbstbestimmte Entscheidung treffen möchte, wieder in den Beruf einzusteigen nach der Geburt der Kinder, dass sie möglicherweise über eine Trennung nachdenkt und das kommuniziert oder dass sie eine Verabredung treffen möchte über die Aufteilung der Care-Arbeit. Ja? Also, dass er möglicherweise im Beruf ein bisschen kürzer tritt, damit sie wieder hochfahren kann und nicht so wenig verdient und mehr eigenes Geld zur Verfügung hat. All solche Dinge. Also die spannende Frage ist ja sozusagen, was passiert in dem Moment? Ja? Ist das dann möglicherweise der Auslöser, dass es dann eben zu dem, was wir eben dann jetzt die wirkliche Gewalt genannt haben, kommt oder nicht? Und in der Regel sind es eben die Geschichten, die uns Frauen erzählen, dass solche Äußerungen, mehr Freiräume haben zu wollen, mehr eigene Entscheidungen treffen zu wollen, sind das Momente sozusagen, in denen Frauen sagen, da ging's los.
Gibt es da eigentlich einen Unterschied jetzt in Ihren Beratungen, ob es Gewalt ist wie Treten, Schlagen oder sexualisierte Gewalt?
Sie meinen einen Unterschied, was die Auswirkungen angeht?
Die Auswirkungen, klar, aber die Auslöser, die Motive, wie auch immer man das dann bezeichnen will?
Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Mhm. Also die Sache ist, dass tatsächlich, gerade wenn Betroffene in Beratungsstellen kommen und über Gewalt in ihrer Partnerschaft oder Ex-Partnerschaft berichten, dass dann häufig erstmal gar nicht unbedingt die sexualisierte Gewalt wirklich mitberichtet wird, sondern das, was für Betroffene der Auslöser ist, sich Unterstützung zu suchen, ist wirklich körperliche Gewalt. Das ist hochinteressant. Und je länger dann sozusagen die Betroffenen in der Beratung sind, Unterstützung bekommen, desto mehr können sie auch erzählen. Und dann kommt in der Regel auch ganz viel Bericht über psychische Gewalt, also über Demütigungen, über Einschränkungen, über Isolierung, systematische Isolierung vom sozialen Umfeld zum Beispiel. Und dann ganz am Schluss häufig dann eben auch erst die sexualisierte Gewalt. Ja. Und die ist, kann man sich gut vorstellen, in einer gewaltbelasteten Beziehung weiß man gar nicht, wie es da sozusagen Selbstbestimmte und Sexualität auf Augenhöhe eigentlich geben soll. Ja. Aber das ist etwas, was sozusagen für ganz viele Betroffene sehr weit am Schluss der Aufarbeitung steht. Und das ist ja auch verständlich, weil viele Betroffene kommen auch in die Beratungsstellen, um einen Plan zu machen, wie sie sich in Sicherheit bringen können. Und wenn sie dann in Sicherheit sind, irgendwann, dann kann es auch um die Aufarbeitung der sexuellen Übergriffe gehen. Und es ist gar nicht selten, dass wirklich massive Vergewaltigungen in Partnerschaften genau zu dem Zeitpunkt angewendet werden, wo eine Frau sagt, und morgen ziehe ich aus. Also sozusagen die abschließende absolute sexuelle Demütigung einer Frau, um deutlich zu machen, du gehörst mir.
Mir ist wichtig, es ist jetzt zwei, dreimal war die Rede von konservativen Geschlechtervorstellungen und Rollenbildern. Ich würde gerne diesem Konservativ kurz auf die Spur gehen, einfach damit die ZuhörerInnen nicht den falschen Eindruck gewinnen, wir würden hier irgendwie sowas wie gewaltpolitisch verorten und sagen, die linksgrünen Männer, die sind geschützt, weil sie ja nicht konservativ sind, und die Männer mit der Rechts, das sind die Täter. Gewalt hat in dem Sinn, Gewalt gegen Frauen, keine politische Farbe. Wir sprechen hier nicht von politischer Orientierung, die dem zugrunde liegt, sondern von sogenannten essentialistischen Mindsets. Also Essentialismus, ein Begriff aus der Geschlechtertheorie, der den Umstand bezeichnet, dass gewisse Menschen glauben, dass es erstens nur zwei Geschlechter gibt und zweitens mit diesen zwei Geschlechtern untrennbar bestimmte Persönlichkeits- und Charaktereigenschaften verbunden sind. Beides ist fachlich-wissenschaftlich unhaltbar. Gefüllt wird das inhaltlich mit der Idee, dass Männer ihre Berufung im Prinzip Kampf finden und Frauen ihre Berufung im Prinzip kümmern. In dieser Idee, die aber ganz tief verankert ist in unserer Kultur, eine binäre Geschlechterordnung, darauf baut unser Rechtssystem, darauf baut unsere Gesellschaft. Mit dieser Idee haben wir bereits den Kampf verloren in gewisser Weise, wenn es darum ginge, Gewalt gegen Frauen zu verhindern. Denn dadurch haben wir ganz enge Vorstellungen. Wir machen die Korridore so eng, was ein richtiger Mann ist. Der muss sich dann eben durchsetzen, weil sonst ist er ja nicht kämpferisch und Mann genug. Und er muss und darf eine Frau haben und die Frau hat ihm Zuwendung zu geben, zur Verfügung zu stehen, auch sexuell. Das sind die Bestandteile essentialistischer Mindsets. Wer so funktioniert, der kann vor sich selbst Gewalt legitimieren, weil es nicht eine Gewalttat ist, sondern nur, in Anführungszeichen, die Durchsetzung seines natürlichen Rechts.
Und wieso werden dann die einen, setzen sie es durch und werden gewalttätig und die anderen nicht?
Das kommt auf die ganz konkrete Situation drauf an, auf die Perspektiven, auf die Ressourcen, die jemand hat, auf die Situation, auf die Paardynamiken. Ich kann diese Frage so pauschal nicht beantworten.
Wir wollen mal auf die einzelnen Gewaltformen eingehen. Frau Grieger, eins sei dazu gesagt, bei der häuslichen Gewalt sind auch etwa ein Drittel der Opfer Männer und Jungs und in einem der Viertel der Fälle Frauen Täterinnen. Das vernachlässigen wir jetzt in dieser Sendung, weil unser Fokus eben auf Gewalt gegen Frauen liegt. Häusliche Gewalt. Hatten wir lange jetzt, gab es Steigerungen auch schon im vergangenen Jahr. Da hieß es dann, naja, es war die Corona-Pandemie, alle waren zu Hause eingeschlossen und wenn man sich zu lange irgendwie auf der Pelle hockt, dann rastet man vielleicht schon mal eher auf. Das scheint ja offenbar nicht zuzutreffen, oder?
Ja, also tatsächlich war das natürlich während der Pandemie und vor allem während der Lockdowns so, dass da in gewaltbelasteten Partnerschaften die Gewalt insofern angestiegen ist, als die Betroffenen weniger Fluchtmöglichkeiten hatten. Und mit Fluchtmöglichkeiten meine ich jetzt gar nicht sozusagen die eine Flucht ins Frauenhaus oder woanders hin, sondern die alltäglichen Fluchtmöglichkeiten, sodass man sozusagen in so einer Beziehungskonstellation mal ein Wochenende mit einer Freundin wegfährt, dass man ganz bestimmte Strategien hat, nicht so viel zu Hause zu sein oder nicht alleine so häufig zu Hause zu sein und so weiter. Diese Möglichkeiten gab es während der Lockdowns nicht und so haben es viele Beratungsstellen berichtet, waren diejenigen, die sich in der Zeit oder kurz danach Hilfe geholt haben, von auch wirklich massiverer Gewalt betroffen. Also sozusagen das Ausmaß der körperlichen Verletzungen war massiv. Hat sich jetzt, wo wir alle wieder rausgehen, ein normales soziales Leben führen können, wieder reguliert. Aber insgesamt nehmen wir wahr tatsächlich, dass es einen eigentlich kontinuierlichen Anstieg an Betroffenen gibt, die sich wegen Gewalt in ihrer Partnerschaft oder Ex-Partnerschaft an Beratungsstellen wenden. Das heißt, wir können aus unserem Bereich diesen Anstieg auch sagen. Wir merken aber auch, und das führen wir auf die doch zunehmende gesellschaftliche Debatte zurück, dass auch hier, ähnlich wie bei der sexualisierten Gewalt, von der ich vorhin gesprochen habe, sich mittlerweile Betroffene, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, schon früher melden und sagen, ich glaube, hier geht gerade was los. Oder mir ist dieses und jenes gestern passiert. Ich wollte mal abklären, ist das nicht eigentlich schon vielleicht Gewalt und was kann ich denn tun, um es vielleicht gar nicht erst noch weiter fortschreiten zu lassen? Und das wiederum finde ich eigentlich eine erfreuliche Nachricht.
Können Sie denn da den Bedarf decken in den Beratungsstellen? Was zumindest erstmal die Beratung angeht, dass Frauenhausplätze fehlen, darüber werden wir auch gleich noch sprechen, aber.
Ja. Nee, genau, den Beratungsstellen geht es da genau wie den Frauenhäusern. Das ist wirklich eine dramatische Situation, weil dieser Anstieg an Inanspruchnahme, der hochgradig erfreulich ist, sich überhaupt nicht deckt mit einem Anstieg an Ressourcen und die haben vorher schon nicht gereicht. Ja. Das heißt, die Kolleginnen in den Beratungsstellen freuen sich über jeden Anruf, aber sind trotzdem permanent damit beschäftigt, zu jonglieren, das alles unter einen Hut zu kriegen und wir bräuchten mindestens eine Verdreifachung der Kapazitäten in den Beratungsstellen, um annähernd so arbeiten zu können, dass wir sagen, die Bedarfe wirklich jeder einzelnen Betroffenen und sie brauchen ja alle unterschiedliche Dinge spezifisch auf ihre Situation zugeschnitten. Ja. Wir können die Bedarfe der Betroffenen annähernd decken. Da sind wir nicht. Ich hoffe, wir kommen da noch hin.
Ja, an einigen Stellen wird ja sogar gesagt, Deutschland ist ein Entwicklungsland, was die Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen angeht, zumindest die Istanbul-Konvention. Das Gremium, das eingerichtet wurde, um zu gucken, ob die entsprechenden Länder das auch umsetzen, die hat Deutschland schon mal gerügt. Frau Kaiser, haben Sie da irgendeine Erklärung für, warum die da so hinten dran sind?
Also ich meine, Deutschland ist einfach in vielen Teilen noch eine sehr patriarchal strukturierte Gesellschaft. Also es hat einfach sehr lange gedauert, bis die Debatte hier über Gewalt gegen Frauen überhaupt angekommen ist. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir da eine Kluft haben zwischen was wir denken, wie gleichberechtigt wir quasi schon sind und wie fortschrittlich und progressiv, was Frauenrechte angeht und auch die Rechte von anderen Minderheiten, von queeren Menschen zum Beispiel, und dem, wie es faktisch aber tatsächlich ist. Das hat auch zu so einer Haltung der Verweigerung der Debatte geführt. Also alleine schon, dass diese Zahlen, Partnerschaftsgewalt oder jetzt eben auch geschlechtsspezifische Gewalt erhoben werden in Deutschland, das ist ja erst seit ungefähr 10 Jahren so. Und da haben andere Länder schon viel früher mit angefangen. Also vor allem Spanien, die ja auch sehr, sehr hohe Zahlen, also an Femiziden beispielsweise in den 90er Jahren hatten und dann eben wirklich dagegen was unternommen haben und auch gesellschaftlich erkannt haben. Also es gab Proteste, es gab Demonstrationen. Für jeden Femizid gehen die Leute auf die Straße. Es gibt ein feministisches Ministerium und sowas alles. Das ist in Deutschland alles bis heute ja ausgeblieben, ne? Hier ist Gewalt gegen Frauen im Familienministerium angesiedelt. Das ist auch noch das Ministerium für Senioren, Jugend, also Gedöns. Ja, das ist ein kleines Ministerium mit wenig Budget und nicht zum Beispiel im Innenministerium, wie ja beispielsweise Christina Klemm, die Femizide vor Gericht vertritt, auch fordern würde. Und ich genauso, ne, dass man anerkennt, das ist eine Form der politischen Gewalt. Da brauchen wir viel Geld für, um diesen Missstand zu beheben und auch die Ungleichheit zu bekämpfen.
Ich würde gerne noch ergänzen, dass es tatsächlich, glaube ich, eine große gläserne Wand, wegen der wir nicht weiterkommen, ist, dass in Deutschland man davon ausgeht, dass wir total weit vorne sind im Vergleich zu sehr vielen anderen Ländern auf der Welt. Und damit reinspielt, dass immer wieder, wenn große Fortschritte in diesem Bereich gefordert werden, es massive mediale Debatten gibt und auch politische Strömungen, die versuchen, das Problem rassistisch aufzuladen. Ja, und das klappt in der Regel im öffentlichen Diskurs in Deutschland. Und dann werden sozusagen aber die ganzen Maßnahmen, die dann diskutiert werden, werden so auf eine ganz bestimmte Tätergruppe zugeschnitten. Und man diskutiert über Migrationspolitik und über mangelnde Integration auf eine sehr rassistische Art und Weise und redet nicht mehr über sozusagen das allgemeine Männerproblem, Gewalt gegen Frauen. Und es passiert unter anderem meines Erachtens deswegen politisch so wenig in Deutschland, weil das so einfach ist und immer klappt.
Da möchte ich jetzt nochmal drauf eingehen, weil das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Die Debatte ist rassistisch aufgeladen. Es werden auch Vorurteile, Klischees instrumentalisiert. Es gibt aber natürlich auch Zahlen, die sagen, dass zum Beispiel unter nicht-deutschen Sexualstraftaten auch angestiegen sind. Zwar ist die Diskrepanz nicht so hoch, wie sie häufig kolportiert wird, aber wie gehen wir damit intelligent um? Wie können wir da auch Frauen schützen, mit Tätern arbeiten, die vielleicht tatsächlich noch nie irgendwas von Frauenrechten gehört haben?
Zunächst würde ich die These bezweifeln, dass biodeutsche Männer alle schon mal was von Frauenrechten gehört haben. Also es gilt anzuerkennen und auch wirklich erstmal ernst zu nehmen, dass es ein Problem im Geschlechterverhältnis ist. So. Und dann muss man alle Umsetzung, und zwar sowohl Richtung Betroffenen, alle Maßnahmen, als auch Richtung potenzielle und schon gewordene Täter, muss man so diskriminierungsfrei und für alle zugänglich wie möglich gestalten. Und dann sehe ich ehrlich gesagt das Problem nicht.
Herr Theunert, wie sehen Sie es?
Was wir uns bewusst sein müssen, wir lösen das Problem nicht, indem wir appellieren an Männer, doch anständig zu sein und Privilegien abzugeben und keine Gewalt auszuüben. Wir müssen das Problem schon an der Wurzel lösen. Das heißt, wir müssen Jungen und Männern Wege aufzeigen, wie sie es irgendwie schaffen, in diesen gesellschafts- und geschlechterpolitischen Transformationsprozess mitzugehen.
Wie machen wir das konkret? Im Kindergarten?
Kluge Kinderbücher schreiben? Ja. Nee, das ist eine politische Aufgabe. Ja. Das ist bildungspolitisches Versagen, dass es heute möglich ist, dass ein Kind die ersten 5, 6 Schuljahre oder sogar überhaupt das System Schule verlässt, ohne zumindest die Basisinformationen zum Thema Gender vermittelt bekommen zu haben. Nämlich Geschlecht ist, was du draus machst letztlich. Ja? Also Geschlecht fällt nicht vom Himmel und ist nicht irgendwie Gott gemacht, sondern etwas, was sich entwickelt in Wechselwirkung mit gesellschaftlichen, geschlechtlichen Anforderungen, Männlichkeitsanforderungen, Weiblichkeitsanforderungen. Wir sollten unsere Kinder viel mehr ermächtigen, so zu sein, wie sie sein wollen und weniger diesen Idealbildern hinterher zu hecheln, wie sie glauben, sein zu müssen. Und immer dann, wenn wir merken, wir haben den Reflex, mit dem Finger auf irgendeine Gruppe zu zeigen, sollten wir höchst achtsam sein, weil das ist per Definition ein Ablenkungsmanöver.
Frau Kaiser,
zumal ja auch diese ganzen Vergewaltigungsdrohungen gegen Politikerinnen oder gegen Journalistinnen, Aktivistinnen im Netz selten von jetzt geflüchteten Männern aus, keine Ahnung, Syrien, Afghanistan werden ja dann immer genannt kommen, ne? Sondern das sind auch einfach biodeutsche Männer, die so ein Mindset haben und die das offenbar okay finden, Frauen aus dem Netz zu verdrängen, indem sie ja mit sexualisierter Gewalt drohen.
Da ist noch einiges im Argen. Frau Kaiser, haben Sie denn Ideen, wie man da so ein Shift hinkriegen würde, wie sich Einstellungen ändern könnten, wie Jungs so aufwachsen, dass sie selbstbewusst durchs Leben gehen, ohne verachtenswert gegenüber Frauen zu sein?
Mein größtes Anliegen wäre jetzt gerade, dass wir tatsächlich das Netz und die sozialen Medien regulieren. Wenn wir jeden Tag mit diesen wirklich menschenverachtenden Bildern von Frauen konfrontiert sind, diese Gewalt jeden Tag sehen und solche Manfluencer wie Andrew Tate beispielsweise, die gibt's inzwischen nicht mehr nur im Darknet, in irgendwelchen Incel-Foren, sondern wirklich zuhauf einfach bei TikTok, bei X, bei Instagram. Ja, das hat sich total normalisiert und ist in den Mainstream gekippt. Und das macht natürlich auch was mit unserem gesellschaftlichen Bild von Frauen und von Männern und wie wir Rollen verstehen. Und wir als Demokratien müssen uns fragen, wollen wir das wirklich mit uns machen lassen? Warum geben wir denn uns diesen System, die wir nutzen, nicht die Regeln, die wir als Demokratie für richtig halten?
Ja, Frau Grieger, neben Mord- und Vergewaltigungsandrohungen ist ja mit der digitalen Gewalt auch unter anderem gemeint, dass tatsächlich auch physische Gewalttäter das nutzen, um zum Beispiel ihre Frauen zu tracken oder so, teilweise bis ins Frauenhaus hinein. Was sind da Ihre Erfahrungen in den Beratungen? Ist das schon normal geworden?
Ja, also wir haben mittlerweile eigentlich kaum noch Beratungen, in denen nicht mindestens digitale Aspekte in der Gewaltgeschichte vorkommen, sei es eben bei Trennungsgewalt, also in Partnerschaften, dass dann eben nach der Trennung weiter digital gestalkt wird, sei es aber auch bei noch bestehenden Beziehungen, die gewalttätig sind, wo viel Kontrolle und Überwachung eingesetzt wird, dass eben auch tatsächlich die Frauen wirklich regelrecht zu Hause überwacht werden. Da kann man, wenn man weiß, wie das geht, eben diese ganzen Smart-Home-Technologien einsetzen. Dann haben wir da wieder genau so einen Punkt von Geschlechterrollen. Es sind eben in heterosexuellen Paarbeziehungen in der Regel statistisch gesehen die Männer, die den Router eingerichtet haben, die wissen, wie der Computer neu aufgesetzt wird, die ganze Technik regeln. Ja. Das heißt, da haben wir auch viel mit Frauen zu tun, die in Beratung kommen und sagen, ich habe keine Ahnung, wie er es macht, aber aus irgendwelchen Gründen weiß er eigentlich Dinge, die er nicht wissen könnte über mich, und dann muss rausgefunden werden, was hat er denn eigentlich gemacht? Also das ist sozusagen die digitale Gewalt im sozialen Nahraum, und was wir bei sexualisierter Gewalt einen Anstieg erleben, sind eben sowas wie das Verbreiten von nicht einverständlich gemachten Fotos oder Videos oder Fotos, die mal einverständlich gemacht wurden, aber dann aus Rache zum Beispiel für eine Trennung oder sowas verbreitet werden, bis hin zu so Deepfake-Manipulationen, also das sozusagen, um eine Frau zu demütigen oder sich an ihr zu rächen, ihr Gesicht in einen Pornofilm rein manipuliert wird und dieser Film dann verbreitet wird. Und man könnte ja meinen, da gibt es keine körperliche Verletzung, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Es ist wahnsinnig schlimm, weil es so entgrenzt ist. Dadurch, dass da diese technischen Komponenten drin sind, die viele Menschen nicht verstehen, ist die Ohnmachtserfahrung nochmal wirklich größer.
Ich würde da gerne noch die gesellschaftlichen Konsequenzen mit anfügen, weil die spielen natürlich auch eine Rolle. Wenn Frauen damit beschäftigt sind, aus so gewaltvollen Beziehungen rauszukommen oder Angst davor haben, sich im Netz zu äußern und da so verdrängt werden, dann partizipieren sie ja auch viel weniger an unserer Gesellschaft. Ne? Nehmen an Debatten nicht teil, können sich politisch nicht so einbringen. Und das hat ja auch für unsere Demokratie, die einfach von Vielfalt und natürlich auch von Frauen lebt, dramatische Konsequenzen. Ne? Und das ist ja auch was wir gerade spüren, dass unsere Demokratie einfach ein gutes Stück bedroht ist.
Jeden Tag ein Femizid. Wie bekämpfen wir die Gewalt gegen Frauen, heißt das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit mir, Eva Röder, und Katja Grieger vom Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. Markus Teunert, Psychologe, und Dr. Susanne Kaiser ist dabei, Journalistin und Autorin. Wir haben im Titel schon den Femizid stehen. Davon haben wahrscheinlich auch schon die meisten Hörerinnen und Hörer gehört. Wir erklären das immer sehr schnell mit. Da wird eine Frau getötet, weil sie eine Frau ist. Aber was bedeutet das eigentlich konkret?
Das bedeutet, dass misogyne und sexistische Einstellungen gegenüber Frauen dazu führen, gewalttätig zu sein oder eben eine Frau sogar umzubringen. Das passiert ja meistens in der Trennungssituation, ne? Das ist ein Hochrisikofaktor. Da steht der Gedanke dahinter, wenn du mir nicht mehr gehörst, dann sollst du niemandem gehören. Deshalb macht es auch keinen Sinn, gesondert über Ehrenmorde zu sprechen. Das hat genauso viel mit Ehre und mit Besitzanspruchsdenken zu tun. Also da sind wirklich die männlichen Muster quasi zu suchen und nicht nach der, weiß ich nicht, Ursprungskultur oder whatever.
Kann man in dem Zusammenhang vielleicht nur kurz sagen, was die Zahlen angeht, dass sich das, was wir so allgemein gerne als Ehrenmord bezeichnen, im einstelligen Bereich bewegt. Und bei 360 Femiziden im Jahr ist das natürlich nur ein kleiner Anteil. Frau Kaiser, Entschuldigung.
Ja, absolut. Aber es gibt jedes Mal eine überproportionale Debatte bei einem Ehrenmord. Ne? Mhm. Und wir debattieren ja nicht über die täglichen Femizide, die stattfinden. Wir reden auch nicht darüber, dass noch vor wenigen Jahren nur jeden zweiten bis dritten Tag ein Femizid stattgefunden hat. Nur heute ist es fast jeden Tag oder eigentlich jeden Tag. Das ist ja dramatisch hoch. Und da sprechen wir aber gar nicht so drüber. Und deshalb finde ich, ist es eben auch eine menschenfeindliche Haltung, genau wie Rassismus oder Antisemitismus oder Queerenfeindlichkeit auch. Und deshalb ist es völlig richtig, von politisch motivierter Kriminalität oder Gewalt zu sprechen. Und das müsste noch viel stärker gemacht werden, dass wirklich nach den Einstellungen geschaut wird. Das kann man so lapidar sagen, ne, weil sie eine Frau ist, aber dahinter steht genau das auch als Motiv, weil sie damit als minderwertig angesehen wird.
Ich würde lieber etwas pädagogischen Umgang sagen und auf eine Gefahr hinweisen.
Ja.
Ich nehme wahr, dass im Zuge der natürlich total wichtigen Problematisierung dieser Zusammenhänge eine Tendenz besteht, das Männliche als Wurzel des Übels zu betrachten. Das sehe ich auch so. Männlichkeit verstanden als Gesamt an gesellschaftlichen Männlichkeitsanforderungen, die eben männliche Dominanz und Gewalttätigkeit nahelegen. Und dass daraus dann aber abgeleitet wird, dass wenn es uns gelingt, irgendwie die Männer, die Jungs weniger männlich zu machen, ruhiger zu machen, zahmer zu machen, das Problem gelöst sei. Davor möchte ich warnen.
Ja, wie bekommen wir das hin, dass auch Jungs und Männer, die sagen, ich fühle mich da irgendwie in einen Topf geworfen oder ist jetzt alles, wie ich bin, weil ich mich als Mann, Junge fühle, irgendwie falsch, die das so vielleicht verstehen, auch wenn es so nicht gemeint ist. Wie kriegen wir das hin, die mitzunehmen?
Das ist anspruchsvoll, insofern wir halt eine sehr undifferenzierte Debatte führen. Mhm. Die Diskussion über die toxische Männlichkeit ist ja dann schnell zur Diskussion über toxische Männer geworden. Mhm. Also eine Tendenz, dass wir uns nicht den gesamtgesellschaftlichen Wurzeln dieser Probleme zuwenden, sondern einfach mit dem Finger auf einzelne Problemjungs oder Problemmänner zeigen. Im pädagogischen Alltag ist es aus Perspektive geschlechterreflektierten Jungen- und Männerarbeit wichtig, dass wir keine Vermischung machen von Aggression und Gewalt. Aggression ist nicht die Vorstufe von Gewalt und das Verhindern von Aggression im Sinn von Jungen lernen, für sich einzustehen, etwas zu wollen und nach vorne zu gehen. Das ist nicht per se ein Problem. Das Problem ist, wenn die Grenze verschwimmt zwischen Aggression und Gewalt. Wir müssen das Sensorium, die Wahrnehmungsfähigkeit von Jungen stärken. Wir dürfen ihnen nicht die Aggression wegnehmen, sondern wir müssen ihnen die Grenze zur Gewalt aufzeigen und sehr viel klarer machen, wo dieser Verlauf eine Grenze hat und diese Grenze markieren.
Aber brauchen wir diese total krasse Unterscheidung zwischen Geschlechtern denn überhaupt noch? Also ich meine, auf individueller Ebene von mir aus kann ja jede Person machen, wie sie will. Aber wir sehen ja, dass es eine politische Bedeutung auch einfach hat. Also müssen wir wirklich unbedingt daran festhalten, frage ich mich. Das ist ja inzwischen wirklich eine Form von Identitätspolitik geworden, diese ganze Männlichkeitsdebatte. Und ne, das ist alles gut und schön, finde ich, und auch wichtig und als Brücke sicherlich irgendwie nützlich. Aber irgendwie muss uns auch klar sein, dass es nur eine Brücke sein kann. Mhm. Ne, wenn wir auch über Diskriminierung über Frauen beispielsweise sprechen, natürlich brauchen wir den Begriff der Frauen dann. Und wir brauchen Frauenhäuser und sowas alles. Aber in Zukunft wäre es doch eigentlich wünschenswert, wenn wir einfach gar keine Geschlechter mehr, was die politische Bedeutung angeht, haben.
Klar. Das ist die Wunschperspektive. Aber wenn wir nicht respektieren, wo die Leute heute stehen, und da erleben sich nun mal halt die große Mehrheit der Menschen als entweder Mann oder Frau, dann wird das nicht wirklich als Einladung wahrgenommen, sondern als Abbruch der Brücke. Ich glaube sehr wohl, dass wir jetzt konkret in meinem Fall, also ich spreche einfach halt aus Perspektive Jungenarbeit, Männerarbeit, dass wir Jungs ein Leitbild anbieten müssen, eine gewisse Orientierung. Natürlich nicht, dass wir die alten Normen einfach durch neue ersetzen, aber dass wir doch eine ungefähre Richtung vorgeben. Was könnte das denn das heißen, fair und gern Junge oder Mann zu sein heutzutage? Da sehe ich uns pädagogisch und durchaus auch politisch in der Verantwortung, nicht vorschnell in die Auflösung des binären Geschlechtermodells zu gehen, auch wenn ich absolut das auch teile, diese Einschätzung, dass das Fernziel sein muss.
Mhm. Wir wollen mal in die konkreten Maßnahmen gehen. Frau Grieger, sämtliche Sozialverbände in Deutschland fordern, dass das Gewalthilfegesetz, was die aktuelle Bundesregierung jetzt noch ausgearbeitet hat, im Gesetzentwurf durchgeht, noch bevor es Neuwahlen gibt. Warum können wir nicht mehr warten?
Wir können nicht mehr warten, weil die Situation im Unterstützungssystem so dramatisch ist, und zwar seit Jahren, und wir jetzt einen wirklich guten, ausgearbeiteten Entwurf haben. Und eine neue Regierung, die anfängt von vorne, würde einfach zu einer unglaublichen Zeitverzögerung führen. Und das Problem ist, wir haben in Deutschland, das glaubt mir immer niemand, wenn ich sage, deswegen sage ich es immer so deutlich, es gibt bisher keine gesetzliche Festschreibung in Deutschland, dass es überhaupt ein einziges Frauenhaus oder eine Beratungsstelle geben muss. Ja? Das heißt, je nach Haushaltslage von Ländern, Kommunen, Landkreisen und so weiter und nach Haushaltslage und politischer Mehrheit dort, ja, können theoretisch alle diese Angebote weg sein. Und das wäre ein wahnsinniger Fortschritt und unbedingt nötig, dass diese Einrichtungen gesetzlich festgeschrieben werden und vor allem, dass sie einen Anspruch auf eine auskömmliche Finanzierung haben. Was wir im Moment erleben ist, dass die Beratungsstellen nicht nur, und das ist ihr eigentlicher Job, ja, jeden Tag versuchen, allen Betroffenen, die sich dahin wenden, und es wenden sich auch Angehörige zurecht dahin und es wollen auch Fachkräfte geschult werden und alles, dass sie nicht nur versuchen, dies alles zu decken, sondern sie verwenden einen beträchtlichen Teil ihrer wichtigen Arbeitszeit dafür, die nächsten Anträge bei ungefähr 5 verschiedenen GeldgeberInnen zu stellen und wissen manchmal Mitte Dezember noch nicht, ob ab 1.1. alle Kolleginnen noch bezahlt werden können in der Beratungsstelle. Und das alles würde sich ändern durch das Gewalthilfegesetz. Die Betroffenen würden einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung bekommen. Das heißt, der Staat, in dem Fall wären es die Länder, würden sich verpflichten, wirklich ein bedarfsgerechtes Netz an solchen Angeboten aufrechtzuerhalten und das auch gut zugänglich für alle unterschiedlichen Betroffenen, sei es Frauen mit Behinderung, sei es Frauen mit Fluchtgeschichte und auch ihre Kinder. Ich finde, da kann überhaupt nichts gegen sprechen und keine demokratische Partei kann ernsthaft behaupten, dass sie es in der nächsten Legislatur besser machen würde, sondern es können alle einfach zustimmen, wenn es in 2 Wochen zur Abstimmung gestellt wird.
Wir können ja mal kurz ein paar Eckpunkte nennen. Sie haben das auch schon gemacht. Es würde dann einen Rechtsanspruch geben auf Schutz und Hilfe. Frauen müssten nicht mehr selbst zahlen. Auch das ist wahrscheinlich vielen nicht bekannt, dass wenn man nicht eh schon Sozialleistungen bekommt, selber für den Frauenhausplatz zahlen muss. Alles auch Dinge, die in der Istanbul-Konvention gefordert werden. Die CDU-CSU sagt jetzt aber, naja, 2,2 Milliarden müssen wir dann in den nächsten 5 Jahren zur Verfügung stellen. Die haben wir jetzt noch gar nicht. Lass uns das lieber in Ruhe ausarbeiten. Ist doch auch ein Argument, oder?
Ich glaube, es sind mehr als 5 Jahre, also so viel pro Jahr ist es gar nicht und es steigt auch langsam an. Und ich glaube, letztlich, das Problem sind die unterschiedlichen Töpfe, aber ÖkonomInnen, die sich sozusagen die gesamtgesellschaftlichen Kosten angucken, würden sagen, es ist ein lächerlicher Witz, wenn man mit 2,2 Milliarden so viel gegen Gewalt machen kann, weil die Auswirkungen dieser Gewalt sind so unfassbar teuer für die Krankenkassen, für die Polizei, für die Justiz, für die gesamte Gesellschaft, der gesamte Arbeitsausfall, wenn Betroffene permanent damit beschäftigt sind, entweder mit den Auswirkungen von digitaler Gewalt umzugehen oder damit beschäftigt sind, sich in Sicherheit zu bringen. Sie haben Fehltage am Arbeitsplatz, sie verlieren ihre Jobs. Selbst ökonomisch betrachtet, das ist gesamtgesellschaftlich so unfassbar viel teurer als dieses kleine Gesetz und es würde so einen Unterschied machen. Ich hoffe, es hören uns irgendwelche Finanzminister zu.
Was gäbe es denn noch? Wir haben ja schon genannt, Frau Kaiser, Sie haben gesagt, wir müssen die digitale Gewalt vor allem bekämpfen und die Plattform weiter einschränken. Wir brauchen entsprechende Bildung in den Lehrplänen. Was hat es eigentlich mit dem Patriarchat auf sich? Es gibt mehr als nur Jungs und Mädchen. Was kann man noch tun?
Wir müssen die Perspektive verschieben. Wir schauen immer sehr auf Frauen. Das heißt ja auch Gewalt gegen Frauen und nicht männliche Gewalt gegen Frauen beispielsweise. Und das schlägt sich eben auch nieder in dem ganzen Victim-Blaming, darin, dass Frauen beschämt werden, wenn sie eine Vergewaltigung erleben und eben nicht die Männer, die vergewaltigen. Die Frau hat ja nichts gemacht, die ist ja nicht gewalttätig. Wir sehen es gerade ganz schön an dem Prozess gegen den Ehemann und alle möglichen Angeklagten um Giselle Pilicot. die ja jahrelang mit Schlafmitteln ruhig gestellt wurde und dann vergewaltigt wurde. Und die dreht es einfach um. Und daran sehen wir auch, wo wir gesellschaftlich eigentlich stehen, nämlich noch lange nicht da, weil es wirklich so eine Verwunderung darüber gibt, dass sie sagt, nee, ich will aber, dass diese Filme und diese Videoaufnahmen öffentlich gezeigt werden. Ich muss mich dafür nicht schämen, selbst wenn ich es tue, ich bin dafür nicht verantwortlich, ja, sondern die Männer, die müssen sich dafür schämen. Und weg von der Verantwortungsverschiebung ja auch, ne? Warum hast du dich nicht früher getrennt? Was hattest du denn an? Hast du ihn provoziert? Warst du betrunken? All diese Fragen, die man sich als Frau ja selbst bei der Polizei noch gefallen lassen muss, wenn man eine Anzeige erstattet, da muss es ein Umdenken geben. Und wir müssen auf die Täter schauen, wir müssen die Perspektive dahin verschieben.
Das heißt, wir müssen Polizistinnen, Polizisten, alle in der Justiz, Ärztinnen, Ärzte einfach auch noch besser schulen?
Absolut. Wir müssen alles Personal, was damit zu tun hat, besser schulen. Wir brauchen aber auch Medien, die geschult darüber berichten. Wir brauchen also einfach eine Aufklärung in alle Richtungen. Wir brauchen eine Debatte darüber, eine gesellschaftliche Debatte. Jugendämter, die ja auch damit zu tun haben, wo es auch ganz oft in Sorgerechtsstreitigkeiten, wo auch Gewalt eine Rolle spielt, wo auch von Mitarbeiterinnen zum Beispiel trotzdem genau diese Mythen und Stereotype und so Klischees immer wieder ausgepackt werden. Und das reproduziert nicht nur die Gewalt, sondern es schützt auch einfach die Täter.
Wir müssen all das tun und wir müssen uns gleichzeitig bewusst sein, das ist Symptombekämpfung. Wir lindern damit einfach die Probleme, die Wunden, die Verletzungen, die entstehen. Wir lösen das Problem nicht an der Wurzel. Aus meiner Sicht wäre die Lösung des Problems an der Wurzel eine Männlichkeitsreflexion in der Gesellschaft und eine Begleitung von Jungs in der Entwicklung eines Männerbilds, ihres Mannseins, das realistisch ist, durchblutet ist, lebensnah. Das heißt insbesondere auch, wir müssen dafür sorgen, dass Jungs in den ersten Lebensjahren alltäglichen lebensnahen Rollenmodellen begegnen. Der normale Junge, der sieht seinen Vater am Abend, dass er in der Kita oder im Kindergarten oder in den ersten Schuljahren einem männlichen Lehrer, schon nur einem, begegnet, ist die totale Ausnahme. Wir sprechen da von wenigen Prozenten. Also beispielsweise die Förderung von geschlechts- und typischer Berufswahl, dass mehr Männer in Kitas arbeiten, mehr Männer in pädagogische Berufe gehen, das ist auch ein Beitrag, um Gewalt zu verhindern, respektive um Jungen dabei zu unterstützen, sich an realen männlichen Rollenmodellen zu orientieren und nicht an irgendwelchen fantastischen virtuellen Helden à la He-Man oder Andrew Tate oder wer auch immer dann da zur Verfügung steht. Und was aus meiner Sicht wichtig ist, ist nicht zu vergessen, wir brauchen für alle Männer, die sich sorgen, dass sie selbst gewalttätig werden könnten oder gewalttätig geworden sind und den Ausstieg schaffen wollen aus dieser Spirale, gleichermaßen auch Angebote, die sie auf diesem Weg raus aus der Gewaltdynamik begleiten.
Frau Grieger, eine letzte Frage noch an Sie. Jetzt haben wir von den politischen Anforderungen gesprochen. Das Gewalthilfegesetz muss Ihrer Meinung nach kommen. Was können wir, Frauen, Männer, weder noch in der Gesellschaft, die vielleicht nicht direkt betroffen sind, tun?
Erstmal uns wirklich bewusst machen, in welchem Ausmaß dieses Problem vorhanden ist und dass es, wenn ich damit bisher noch nichts zu tun hatte, sprich mich noch niemand drauf angesprochen hat oder ich noch von keinem Vorfall in meiner Umgebung gehört oder gesehen habe, dass das nicht heißt, dass es das in meiner Umgebung nicht gibt, sondern dass das nur heißt, dass Menschen in meiner Umgebung nicht mit mir darüber gesprochen haben bisher oder dass ich nicht hingeschaut habe. Das heißt, das finde ich den absolut wichtigsten ersten Schritt, nicht zu denken und zu sagen, ich habe damit nichts zu tun. So. Und als nächstes dann wirklich bewusst sein, dass ich als Person zum sozialen Umfeld von sehr vielen Frauen oder anderen Betroffenen gehöre und dass es einen entscheidenden Unterschied macht, wie ich reagiere, wenn mich jemand anspricht. Also wenn meine Freundin, meine Kollegin oder ein Familienmitglied Andeutungen macht, auf mich zukommt, ist es ein entscheidender Unterschied, ob ich sage, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, hast du das vielleicht eingebildet? Ich kenne den doch, so ein Typ ist das doch nicht. Da gehören doch immer zwei dazu. Wenn aber die Person, die angesprochen wird, sowas sagt wie, das ist ja unfassbar, du Arme, kann ich was für dich tun? Ich unterstütze dich, ich recherchiere Informationen, ich begleite dich zu einer Beratungsstelle, das musst du nicht alleine machen. Kann ich dir was abnehmen? Kann ich dir mal die Kinder für eine Stunde abnehmen, dass du mal umblocken kannst, um zur Ruhe zu kommen? Was brauchst du von mir? Ich bin da, ich bin solidarisch an deiner Seite. Das ist so ein großer Unterschied, ob das eine oder das andere an Reaktion kommt und werden auch die Betroffenen nicht vergessen und bahnt entweder den Weg in Hilfe und Bewältigung und Ausstieg oder eben in Schweigen und weitere Gewaltspiralen.
Jeden Tag ein Femizid. Wie bekämpfen wir die Gewalt gegen Frauen, hieß das Thema heute im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei waren Katja Grieger, Geschäftsführerin des Bundesverbands Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, Markus Zeunert, Psychologe, und Dr. Susanne Kaiser, Journalistin und Autorin. Mein Name ist Eva Röder. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Tschüss.